Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Moers, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter Psychotriff Coach hören und sehen, sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
Und zu guter Letzt noch eine kurze, aber wichtige Info für euch. Eigentlich gibt es uns ja alle 2 Wochen zu hören, aber weil ich nun in Elternzeit gehe, werden Kurt und ich es für eine vorübergehende Zeit leider nur noch alle 3 Wochen vors Mikro schaffen. Wir hoffen hier auf euer Verständnis und wenn ihr uns trotzdem weiterhin euer Ohr schenkt. So, nun aber genug der langen Rede, Vorrede, los geht's.
Yeah.
Da sind wir.
Da sind wir wieder. Ja.
Willkommen. Hallo. Willkommen bei einer neuen Folge. Ja, hi Brüderchen.
Ja, hi, Schüsselherz. Ich war jetzt ein bisschen zu schnell. Das ist so
mach
überholt.
Dir keinen Kopf.
Komm, wir fangen von hinten an. Weißt du, so, das war so, war schön, ne? Haben wir noch einen schönen Abend noch.
Genau. Ne? Bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal, genau.
Nein, ja. Wir fangen doch jetzt erst an.
Richtig. Ja, wir haben eine ganz wichtige Folge im Petto, finde ich. Die liegt mir sehr am Herzen und wird Zeit, dass sie endlich rauskommt. Ich glaube, ich hänge hier schon seit einem Jahr damit auf Ohren, oder?
Ich muss auch sagen, Kurt, ich finde es auch echt super nervig, dass du in jeder einzelnen Folge, glaube ich, irgendein Thema so wahllos immer mal zwischendurch reinbringst und dann sagst, da machen wir sowieso noch eine Folge zu. Die armen Hörer, die sich die ganze Zeit denken, ja, wann kommt denn diese Folge eigentlich? Ja,
hier ist er.
Hier ist auf jeden Fall schon mal eine der 50 Folgen, die der Kurt schon angeteasert hat.
Ja. Ja, ich liebe sowas, immer so anteasern, weißt du, ein bisschen wie bei Akte X, ne? Da war das ja auch so, bei 9 Staffeln haben die dann immer wieder ein paar Sachen aufgedeckt, manche nie, manche dann schon, so nach einer 9. Staffel kam dann schon mal was raus.
So wie bei Lost.
Jo, habe ich nie zu Ende geguckt, ich habe es nie über die 1. Staffel hinaus geschafft.
Echt, ich habe es zu Ende geguckt und glaub mir, die letzte Folge ist dann nicht so, dass man denkt, boah, jetzt...
Hat sich alles
zusammengefügt, okay, alle gut. Puzzlestücke verbunden, also zumindest war es meine Auffassung.
Okay. Aber es gibt ja mega Fans, also von daher wollen jetzt nicht zu sehr.
Ich bin auch Fan, ich oute mich auch, aber okay. Ja, aber ich war nur einfach vom Ende ein bisschen enttäuscht. Aber waren viele, glaube ich.
Ja. Jetzt kommen wir voll vom Thema ab. Also, ja, wir haben ja eigentlich das Thema Suizidalität. Ja, ist ein ganz wichtiges Thema. Bevor wir überhaupt einsteigen, möchte ich direkt vorab, das macht man so, das ist mir wichtig, und die Hörer, die sich sehr bedroht damit fühlen oder belastet fühlen damit, dass die eine Orientierung haben, ne? Also wenn wir jetzt Hörer haben hier, die das Gefühl haben, boah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, schaffe ich das und so weiter, ja, den möchte ich auf jeden Fall ans Herz legen. Nehmt euch die Telefonseelsorge als Orientierung, ja, als mit eine Orientierung. Die ist rund um die Uhr erreichbar, die ist kostenfrei und ihr könnt die unter 0800 dreimal die 1, 0 und dreimal die 1 erreichen oder eine andere Nummer, auch wieder Telefonseelsorge, ist die 0800 dreimal die 1, die 0 und dreimal die 2. Das sind so Nummern wie ihr, die...
Werden wir aber, das möchte ich wirklich nochmal anteasern, das geben wir nachher auf jeden Fall auch als Quellen.
Ja, genau.
Werdet ihr auch in noch den
Infos,
heraus.
Genau, in den Infos ist das auch drin. Genau, alles gut. Genau, es gibt noch örtliche andere Anlaufstellen. Ne? Vielleicht gehen wir da direkt schon insofern drauf ein, dass wir mal gucken, wie darf ich denn überhaupt das Thema Suizidalität einordnen. Ne? Man muss erstmal wissen, von der Einteilung her sagt man, fängt man ganz, ganz leicht an im Sinne von Gedanken an den Tod. Gedanken an den Tod darf jeder haben. Ne? Da so hat wirklich tatsächlich auch Jugendliche fangen damit schon an, sich zu fragen, was ist das denn? Oder wenn jemand verstorben ist, hat man sich dann Gedanken macht, Mensch, wo ist der denn derjenige? Ne? Das hängt auch ein bisschen vom Glauben ab. Die einen glauben, dass man sich wieder sieht, die anderen sagen, danach ist Ende, ne? Und so weiter. Das ist auch immer subjektiv, jeder entscheidet das. Aber Gedanken an den Tod kann man generell erstmal haben. Wenn wir jetzt aber in Richtung Suizidalität gucken, ist es meistens, oder ich würde sagen immer, ja, damit zu erklären, dass man einen unterschiedlichen Grad von Belastung hat. Und jetzt möchte ich das ein bisschen abgrenzen von anderen, die Belastung haben. Wenn man generell als Mensch belastet ist, was machen wir? Packt euch bitte alle mal an die Nase. Wir denken in der Regel, wenn wir belastet sind, an andere Sachen, die uns entlasten. Was ist das? Entweder irgendwelche Gedanken an schöne Dinge, die wir planen, ne, nächstes Wochenende, nächster Abend, heute Abend, wann auch immer, ne? Oder
ans Schlafen gehen.
Ans Schlafen gehen, genau, also entlasten. Genau. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sich nicht gut fühlt oder generell schon, vielleicht sogar schon immer, nicht so sicher ist, bin ich in meinem Leben angekommen, fühle ich mich gut, so ein chronisches Gefühl von innerer Leere habe oder ähnliches, habe ich vielleicht nicht die Fähigkeit, die Möglichkeit, an was Gutes, Positives, Kraftgebendes zu denken, weil es ist für mich nur ein Konstrukt. Und dann nehme ich mir einfach die Freiheit zu sagen, ich gehe aus der Belastung raus, indem ich sage, ich bin nicht mehr da. Ja, ich möchte vielleicht gar nicht mehr leben, möchte jetzt gar nicht mehr da sein. Dann ist die Person noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich gebe jetzt auch wirklich mein Leben auf. Sondern sie ist nur erstmal gedanklich an dem Punkt, sich zu entlasten. Wir müssen uns klar machen, Gedanken sind frei. Wir können in unseren Gedanken alles machen. Wir können sogar in Gedanken fliegen. Ja, also wir können alles. Und nur halt, und jetzt kommt's der Punkt hin bis zur Realität, dass wir also die Dinge, die wir in unserem Kopf haben, übersetzen in die Realität, das ist ein längerer Prozess. Tatsächlich. Das müssen wir uns immer klar machen. Und bei Suizidalität kann man das so ein bisschen abstufen, dass man sagt, es gibt erstmal die Gedanken an den Tod, dann gibt es irgendwann Suizidgedanken. Das heißt, also zum Beispiel die Gedanken, ich möchte jetzt wirklich nicht mehr leben oder das ist mir alles zu viel oder ich habe schon öfter darüber nachgedacht, aufzuhören, zu leben und so weiter, ist auch immer noch nicht, ich sag mal ganz deutlich, problematisch. Problematisch wird es erst, und da wird es jetzt auch wichtig für die Hörer, ob betroffen oder nur angehörige Personen, ne? Wenn ich wirklich anfange, konkreter darüber nachzudenken. Und da mache ich jetzt mal ein plakatives Beispiel. Und zwar, wenn ich jetzt einen alten Freund wieder treffe oder so und ihn schon ewig nicht mehr gesehen habe, dann sagt man vielleicht so, ey, hi, cool, dass wir uns mal wiedersehen. Und sagt der andere, yo, voll cool und müssen uns unbedingt mal treffen. Ja, machen wir, okay, bis dann, tschüss. Und man geht auseinander. Dann denkt man sich so, oh ja, nettes Gespräch und so, ne, alle sind ganz gechillt. Und allerdings ist nicht konkret festgemacht worden, wann man sich trifft. Das heißt, da ist das alles noch ganz unkompliziert. Ne? Gleiche Situation jetzt anders durchgespielt. Ja, ich treffe also die Person nach langer Zeit und sage dann so, ey, cool, dass wir uns wiedersehen, wir müssen uns mal wieder treffen. Yo, lass mal machen auf jeden Fall. Und dann sage ich plötzlich, ja, was hältst du von morgen Abend 19 Uhr? Dann muss die andere Person, wenn die das ernst nimmt, erstmal überlegen, oh, kann ich da? Und will ich mich überhaupt mit der Person treffen? Ne? Und so weiter. Also ich gehe in das Konkretere rein. Und so muss man das ungefähr vergleichen mit Suizidgedanken. Das heißt, wenn ich einfach nur drüber nachdenke, aber nicht konkreter werde und auch nicht drüber nachdenke, ob ich es wirklich tue, ist es erstmal, wie gesagt, erstmal noch unkompliziert. Dann macht es schon Sinn, vielleicht sich an Bezugspersonen, so Betreuungspersonen mit dran zu orientieren oder die einzuweihen. Ne? Aber es ist noch, sag mal, noch nicht höchste Eisenbahn. Wirklich ernst wird es, wenn ich konkret plane. Also wenn ich wirklich mir Gedanken mache, wie bringe ich mich denn dann um? Wie habe ich das denn vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das denn dann aus? Und wann kann ich das überhaupt machen? Wann bin ich denn alleine und so weiter? Also wenn es konkreter wird, da muss man sich wirklich ernst nehmen und sagen, hey, hier passiert gerade was parallel in meinen Gedanken, die nicht gut sind. Die wirklich dazu neigen, mich eventuell bis hin in die Realität zu überführen. Also dass die Gedanken sich verselbstständigen. Und da würde ich dringend empfehlen, als Psychotherapeut, dringend empfehlen, dass jede Person, die sich so da in diesem Zustand befindet, auf jeden Fall einen Krisenplan zu haben. Und den Krisenplan, den gehen wir jetzt kurz mal gedanklich durch, dann haben wir die Hard Facts schon abgegrast, ne? von dem. Und dann können wir nochmal an inhaltliche Dinge, interessante Dinge noch drüber sprechen. Ne? Krisenplan, würde ich sagen, muss folgendermaßen aufgestellt sein. Man muss erstmal Stufe 1, die leichteste Stufe, ich muss Vertrauenspersonen haben. Vertrauenspersonen sind die Personen, denen ich nicht nur alles neu erklären muss. Die also, wenn ich denen sage, mir geht's gerade nicht gut, Bescheid wissen. Also die wissen, was meine Geschichte ist, vielleicht auch, die müssen nicht alle Details wissen, aber die wissen, wenn ich mich nicht gut fühle, hat es die und die Zusammenhänge. Das heißt, ich muss mich also nicht neu erklären. Und dann wäre es gut, wenn ich bei Vertrauenspersonen mindestens zwei habe. Warum? Weil wenn die eine Person nicht kann, habe ich immer noch eine andere, die ich ansprechen kann. Wenn wir jetzt mal den Krisenplan mal aufbauen als, mir geht's gerade nicht gut, ich versuche die Person anzurufen, die erste, und das ist vielleicht Freitagabend, 23 Uhr. Ne, ich erreiche die nicht. Versuche ich die andere zu kontaktieren, erreiche ich auch nicht. Dann habe ich ein Problem. Mir geht schon nicht gut, es wird jetzt ernster und ich erreiche niemanden. Dann müssen wir die zweite Stufe vom Krisenplan nehmen. Also man geht wirklich stufenweise so vor. Ja, vielleicht geht es mir dadurch auch noch schlechter. Ne, dann macht es wirklich Sinn, dass ich da schon versuche, auch Fachpersonen mit einzuweihen. Wenn ich zum Beispiel einen Hausarzt habe, den werde ich freitagabends nicht erreichen. Dann kann ich aber vielleicht auch, wenn der AB hat, drauf sprechen, ne, dass er zumindest informiert ist, dass er vielleicht mal einen Rückruf macht, wenn er ein Vertrauensarzt auch ist. Ne, oder halt ein Facharzt, wenn ich den habe, ne, einen Psychiater oder halt auch Psychotherapeut. Wenn ich einen Psychotherapeuten habe und habe vielleicht sogar eine Nummer von dem, dann wäre es gut, wenn ich den auch so informiere, ne, dass er dann also einfach das weiß. Das wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass der nicht sofort reagiert. Der hat meistens keinen Bereitschaftsdienst. Ja, parallel, neben dem, dass ich noch andere Leute informiert habe, sollte ich mich fragen, ob ich gerade darüber reden will. Tut mir das gut? Wenn ja, sollte spätestens jetzt aus meiner Sicht die Telefonseelsorge kontaktiert werden oder eine andere lokale vor Ort irgendwelche Fachgruppen oder Fachnummern, da kann man sich mal so schlau machen im Internet, werden wir auch in unseren Links noch mit anführen, wo es regional möglich sein kann. Da gibt es so ein gutes Netzwerk, wo man schauen kann. Wer ist für mich vor Ort denn dann da? Ne? Vielleicht möchte ich auch jemanden vor Ort selber sehen und mit denen darüber sprechen. Ne, dann kann man dann natürlich auch gucken, wer ist das? Ist das Krisenhilfe oder ist es irgendein Verein oder was auch immer? Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn ich aber merke, es geht mir nicht gut und ich erreiche da niemanden, das reicht nicht aus und ich kann auch schon nicht mehr ausschließen, dass ich mir vielleicht irgendwas antue. Also sobald ich aus der Haustür gehe oder vielleicht sogar in der eigenen Wohnung, dass ich vielleicht dann wirklich nachher noch was Schlimmes mache mit mir, ja, irgendwie vom Hochhaus springe, vom Zug oder was weiß ich. Da sollte man dann wirklich sich ernst nehmen, so wie ich das hier mit dem Mikro mache. Das Mikro wird schon suizidal, ja. Nein, also da muss ich mich wirklich ernst nehmen. Also das heißt, an der Stelle bitte sich klar machen, ich habe jetzt gerade die Verantwortung über mein Leben gerade im Moment so auf der Kippe. Kann nicht mehr ausschließen, dass ich mir was antue. Das heißt also, da muss jetzt jemand anders dann die Verantwortung übernehmen. Und das ist in der Regel, im Idealfall, wenn man eine Betreuungsperson hat, die dann bei einem ist und das mit der Person entsprechend zusammen abklärt. Oder halt, dass man dann wirklich schon sagt, so jetzt muss ich in die Klinik. Muss ich kurz erklären? Es wird der eine oder andere sagen, oh nee, bloß keine Klinik, bitte nicht, ja. Wenn man mit Suizidgedanken in die Klinik geht, dann ist es so, dass das immer als Krise zählt. Und Krisenintervention ist immer nur 1 bis 2 Tage. Das heißt, eine Klinik wird dann auch gucken, was ist hier wirklich dringend? Also ist es hier wirklich jetzt eine Krise und bedarf es vielleicht sogar noch eine intensivere Begleitung? Dann wird das mit der Person am nächsten Tag dann auch besprochen. Weil meistens kommt man nachmittags, abends oder wann auch immer und dann ist gerade nur ein diensthabender Arzt da. Und dann kann man am nächsten Tag mit dem Stationsarzt das besprechen. Also man bleibt in der Regel mindestens eine Nacht und die meisten werden sich wahrscheinlich fragen, so wo komme ich denn dann dahin, wo muss ich denn überhaupt hin? Das kann ich euch sagen, ihr müsst zu der ortsnahesten, also die nächste von eurem Wohnort her, die nächste Psychiatrie und dort werdet ihr in der Regel auf einer geschlossenen Station aufgenommen. Warum? Hat zwei Gründe. Der eine ist, man kennt euch nicht, kann euch nicht einschätzen, ne? Und das andere ist, Die geschlossenen Stationen sind in der Regel immer die Aufnahmestationen. Das heißt, da kommen immer die neuen Aufnahmen hin und werden dann, sobald ein freies Bett ist auf einer offenen Station, dann dorthin verlegt. Oder halt nach Absprache, je nachdem. Aber geschlossen heißt nicht, dass man dann nie mehr da rauskommt oder so. Ja, also es ist immer so eine Angst, die man da automatisch mit sich bringt. So ist es nicht. Man muss sich bitte auch nochmal klar machen, man wird ja gerade auch vor sich selbst geschützt. So, das ist jetzt das, was man vielleicht wissen sollte. Man kann auch nach 1, 2 Tagen auch selber entscheiden, ob man vielleicht doch dann da bleiben will oder ob man nach Hause geht. Das Setting, was ich jetzt übrigens gerade hier vorstelle, ist nicht das Standardvorgehen. Das Standardvorgehen ist in der Regel leider so, man tut sich eh schon schwer, irgendwo hinzugehen. Und dann wird man vielleicht noch begleitet oder man fährt dann zur Psychiatrie oder so. Und dann sagt dann vielleicht der diensthabende Arzt, nö, Sie sind jetzt irgendwie nicht so krisenmäßig oder wir sind eh voll. Ja, Sie müssen bitte wieder mit nach Hause. Oder im Gespräch allein schon mit dem diensthabenden Arzt denkt man sich, ach, das reicht vielleicht schon aus. Ich brauche gar nicht hierbleiben. Ich habe mich schon wieder stabilisiert und man geht nach Hause. Da muss ich euch gestehen, das sollte man nicht zu schnell auf die leichte Schulter nehmen. Da sollte man wirklich, wenn man merkt, insgeheim, ich habe wirklich schon ein Stück weit einen Abstand von mir genommen, auch von meinem Leben, und ich traue mir das wirklich nicht mehr zu, dann sollte man wirklich auch deutlich machen, tut mir leid, aber ich habe Sorge, dass ich den nächsten Tag wirklich nicht erreiche. Also, dass das wirklich problematisch werden kann. Und dann werdet ihr auch aufgenommen. Wenn nicht, es gibt so Fälle, wenn nicht, dann würde ich wirklich an eurer Stelle darauf bestehen, dass ihr mit dem Oberarzt redet. Oder dass der kommt. Ne? Sie werden wahrscheinlich alle Oberärzte mir in den Nacken springen und sagen, oh Gott, ja, weil vielleicht da jetzt auch bestimmte Dinge dann fehlinterpretiert werden oder so, aber das ist jetzt wirklich das Standardvorgehen. Wenn mal ein diensthabender Arzt eine Entscheidung trifft, die vielleicht situativ nicht angemessen ist, macht es schon Sinn, dass nochmal vielleicht ein Oberarzt mit drauf schaut. Ne? Und wir reden ja jetzt, ich mache es nochmal ganz deutlich, von wirklich einer Krise, von der Gefahr, dass hier Leben bedroht ist. Und damit möchte ich auch alle, die zuhören, direkt informieren. Suizidgedanken sollte man immer ernst nehmen. Selbst wenn jemand das nur aus, dass man irgendwie Anerkennung kriegt oder Aufmerksamkeit oder so, dass das vielleicht noch parallel mit eine Rolle spielt. Ja, das ist aber dennoch wichtig, dass man das ernst nimmt, weil die Person kann ja gerade darin bestärkt werden, hey, man nimmt mich nicht ernst, dann zeige ich euch, dass ich es ernst meine und dann tut sie sich erst recht was dann extrem an, was sie vielleicht vorher gar nicht erst geplant hatte. Ja, also Suizidgedanken immer ernst nehmen. Fachleute sollten das dann korrekt einschätzen, zusammen mit der Person. Ne, es geht ja auch darum, dass man wertgeschätzt wird und ernst genommen wird. So, soweit erstmal so die Informationen, die man wissen sollte, wenn man Bedarfsmedikation hat, um sich zu beruhigen. Gerade in Extremsituationen, wenn man Angst hat, irgendwie ich tue mir wirklich was an und es gibt mit dem Arzt abgesprochen bestimmte Medikamente, die mich ein bisschen beruhigen, in der Intensität auch nochmal anders abholen, unterstützen oder so, dann sollte man sich überlegen, ob man das nicht auch noch hinzunimmt. Das wäre jetzt noch so eine Zusatzoption. Ne? Ich nehme mal ganz gern, sollte mal bitte gleich auch noch drauf eingehen, Schwesterherz, auf das Thema, warum macht man das? Also warum werden Suizide gewählt? Ne? Also was ist der Hintergrund? Und ich würde auch noch gern auf den Werther-Effekt eingehen. Der Werther-Effekt ist ja von einem Buch, von dem Goethe, ne? Von Goethe ist ein Buch, das Leiden des jungen Werthers. Da hat man festgestellt, nach der Veröffentlichung des Buches haben sich viele umgebracht. Da hat man gedacht, huch, was ist denn hier los? Ne? Bei dem Buch halt schießt sich jemand, der Hauptdarsteller in diesem Buch, also um den es geht, dann er schießt sich, geht es um Liebe und auch wo plötzlich etwas so läuft, wie man sich das nicht vorstellt und es kommt dann halt zum Tod der Hauptfigur. Und das ist halt sehr, sehr, sehr problematisch. Und viele, die es vielleicht gelesen haben, fühlen sich dann mit dieser Person so identifiziert. Das erlebt man auch immer wieder, wenn Filme oder Berichte in Zeitungen oder auch Filme über Suizidalität veröffentlicht werden, dass dann die Personen diesen Kontakt dazu haben oder sich sehr eng damit verbunden fühlen und vielleicht selber so Suizidgedanken haben, dass dann mit einer hohen Gefahr laufen, das dann umzusetzen. Zu sagen, da wo der ist, da gehe ich auch hin. Der muss ja wissen, was gut ist. Oder ne, da kann es ja nicht so schlecht sein. Oder sich einfach motiviert fühlen, jetzt mache ich das auch. Ne? Das weiß man, da gibt es Effekte zu. Deswegen ist man mit sowas immer vorsichtig. Oder man schreibt es auch immer wieder hin. In der Netflix-Serie gibt es ja auch dazu, ne, irgendwie tote Frauen oder tote Mädchen lügen nicht, heißt die Serie. Da geht es ja auch um so eine Suizidalität, wurde ja sehr weltweit diskutiert. Ist das gut? Soll man sowas zeigen? Ne? So eine, die sich dann umbringt und so weiter.
Ist das nicht ein Spoiler jetzt?
Ein Spoiler?
Ja, oh. Weiß man schon, dass die sich umgebracht hat?
Ich muss sagen, ich habe die nicht zu Ende gesehen.
Okay.
Also zumindest wird so am Anfang gesagt.
Ja? Ah ja, okay.
Am Anfang. Ich habe die nicht zu Ende gesehen, ne? Aber ich weiß.
Ich wollte halt jetzt nur nicht, dass wir irgendwas verraten
haben. So, nein, alles gut. Also bitte sonst Schande auf mein Haupt. Also im Sinne von nein, sorry, also ich will darauf hinaus, tut mir leid. Ja, aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist in den ersten zwei Folgen eigentlich schon offenbart und es wird halt nur noch dann rausgefunden, bringt sie sich um, bringt sie sich nicht um oder sowas, ne? Aber die sagt es zumindest dann so, ja. Und dann wird's halt tatsächlich kontrovers diskutiert, weil halt man das so auffasst, als wenn die Leute, die damit ein Thema haben, eventuell sich wirklich nachher noch was antun würden dadurch oder so, ne? Genau. Also das nochmal so am Rande, ne? Interessant ist aber, jetzt will ich einen auf einen Effekt hinweisen. Und zwar alle Menschen, die über Suizid nachdenken oder auch das getan haben, machen ja eine Sache auf jeden Fall. das, was deren Vorstellung von Leben ist und Lebenswertigkeit und wie weit mein Leben überhaupt wertig ist oder ich weiterführen darf, ja, das ist ja ein Gedanke, das ist ein Konstrukt, eine Entscheidung, eine Interpretation in meiner Birne hier oben, ja, das stelle ich höher als das Leben selbst. Das heißt, meine Vorstellung davon, wie was ist, entscheidet darüber über Leben und Tod. Das muss man sich nochmal reinziehen.
Willst du das mal ein bisschen erläutern?
Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Versager, ich kann nicht mehr leben, ich bin eigentlich gar nicht lebenswert, haben mir auch alle gesagt und ich muss das jetzt auch umsetzen, ich überspitze das gerade ein bisschen, ja, dann sage ich, ich bringe mich jetzt um. So, dann mache ich das. So, dann habe ich ja den Gedanken, den ich gerade über mein Leben habe, höher gestellt als vielleicht den anderen möglichen Gedanken zu sagen, hey, vielleicht habe ich aber vielleicht das Konzept Leben oder das Konzept, wie Leben funktioniert oder wie es möglich sein kann, gar nicht richtig verstanden oder habe keine richtige Anleitung gehabt und habe es vielleicht gar nicht für mich in meinem Potenzial irgendwie richtig genutzt, ja, und habe auch keinen Weg gefunden. Und mit der richtigen Interpretation und Hilfe und Unterstützung wird plötzlich Leben ganz anders aussehen.
Kann es aber auch sein, Kurt, dass einfach in dem Moment keine Rationalität mehr möglich ist? Dass man dann, weißt du, wenn du dich in dem Moment befindest, in dieser Situation befindest, aufgrund von Dingen wie, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen, was die Ursachen sind oder wie es dazu kommen kann, aber ich könnte, also ne, ich jetzt würde mir halt vorstellen, dass halt viele so entweder ja, hoffnungslos sind und so depressiv sind oder halt ja so emotional wirklich total belastet, dass eine Rationalität oder eine Objektivität, wie jemand anderes dann einnehmen könnte und würde und sagen würde, Mensch, hör mal, ist doch alles super oder ne, Lösungswege aufzeigen würde und solche Dinge, dass das einfach gar nicht mehr möglich ist.
Genau, das ist ja das, was die Situation ja beschreibt. Also ich werde in der Situation, in der ich dann bin und so eine Entscheidung treffe oder überlege zu treffen, habe ich einfach eine situative Entscheidung getroffen, darum geht's. Also eine Schlussfolgerung aus meinem Verstand in Anlehnung an dem, was ich weiß, was ich wahrnehme und wie ich die Zukunft wahrnehme, also wie ich mich in dem Verlauf sehe. Ne? Und wenn das alles so ungünstig zusammenkommt, kann ich zu der Schlussfolgerung kommen, ich will nicht mehr. Oder die beste Lösung wäre der Suizid. Also wie so eine Bilanz, ne? Ich habe dann unterm Strich, gucke ich, was bleibt und dann kommt darunter raus, lohnt sich nicht mehr. Leben ist nicht lebenswert. Okay. Und dann kann ich daraus schlussfolgern, ich setze das jetzt um. Nehmen wir mal jetzt, ich meine, ich kenne mich ja in dieser Materie, was die Psyche betrifft, sehr gut aus. Also ich rede jetzt hier über so Sachen, die sich sehr einfach anhören. Ne? Ich habe schon viele Menschen begleitet, weil ich bin ja auch mit Schwerpunkt in der Praxis mit dem Thema Trauma ja unterwegs. Und wenn man sich vorstellt, dass da Menschen sind, die vielleicht 20, 30, 40, 50, 60 Jahre mit einem Konstrukt von Leben, von Wirklichkeit, von meiner Identität durchs Leben laufe, dass es vielleicht nicht gut klappt, dass es Schicksalsereignisse gibt, dass Gedanken mich nicht mehr loslassen, dass ich Dinge erlebt habe, die ich nicht anders verarbeiten kann und immer wieder nur Minus draus kommt, Minus, 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 dann kann man sich natürlich, klar, sicherlich dann auch, sag mal, vorstellen vielleicht, ne, ansatzweise, warum so eine Person als Fazit wählt, so, warum soll das Leben jetzt besser werden? Dann noch am besten 1 und 1 ist 2, dann will ich gar nicht mehr. Ne? Vor allen Dingen, wenn das Gefühl auch noch so sehr stark im Keller ist, wenn die sagen, ich will einfach gar nicht mehr, ich will das nicht mehr fühlen, ja, ich will das, ich will vielleicht, oder auch bei Schmerzpatienten, die starke Schmerzen haben oder eine schwere Erkrankung haben, die dann sagen, ich will das nicht mehr aushalten, ne? Solche Sachen, das sind schon nachvollziehbare Momente, also dass die zumindest da mal, zumindest den Gedanken haben, ich will weg von diesem Leiden, das ist ja die Idee.
Ja, damit gehst du jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen darauf ein, wo es dann herkommt, ne? Oder die Ursachen für Suizidalität, ne?
Ja, zumindest will ich damit deutlich machen, also dem Hörer nachvollziehbar machen, wie überhaupt so eine Person in diesem Moment denkt, also wie es dazu kommt. Also dass man so denkt, in dem Moment. Ne? Und das kann man auch tatsächlich, können das auch nur die Betroffenen selbst wissen. Ne? Leute, die so damit nichts zu tun haben, für die bleibt es immer relativ weit hergeholt oder undenkbar oder was auch immer. Ne? Aber ich möchte damit auch nochmal deutlich machen, es ist immer noch, ich wiederhole es nochmal, ein Gedanke. Den Gedanken, den ich habe, den Gedanken über mich, über Leben, den gebe ich einen gewissen Stellenwert. Und wenn der Stellenwert nämlich dann höher ist als mein Leben selbst, also dieses ich bringe mich um, dann wird es gefährlich. Und dann habe ich ein Recht darauf, dass jemand mich, sagen wir mal, mich führt. Das heißt, jemand anders die Verantwortung übernimmt. Das sind dann meistens dann Kliniken oder Vertrauenspersonen oder ich habe das auch häufiger erlebt, dass Leute in der Therapie sind und sagen, ich lebe eigentlich nur noch für mein Enkelkind oder solche Konzepte. Ne? Wie gut die sind, das ist, glaube ich, das steht im Rahmen einer akuten Krise jetzt gar nicht zur Debatte. Aber es braucht, ich will es mal so formulieren, wir alle brauchen einen Lebensanker. Wir brauchen das. Wie ein Astronaut im Weltraum, wenn ich da rumfliege und habe keine Verbindung zu einer Basis, Raumstation oder zur Erde oder was auch immer, dann bin ich kontaktlos mit mir selber und könnte auch so weg sein. Ne? Und viele, gerade wenn die schwere Schicksalsschläge haben, sagen vielleicht, ich war noch nie richtig im Leben. Ne? Kann ich auch gleich direkt rausgehen oder so. Ich überspitze das gerade absichtlich ein bisschen, ja. Und ich möchte ganz gerne auch ein prominentes Beispiel hinzunehmen, weil das mich, weiß wahrscheinlich jetzt, was ich sagen werde, der Avicii, der Tim Bergling, der zum einen mich persönlich sehr berührt hat, zum anderen auch ich.
Vielleicht erklärst du nochmal kurz, wer Avicii ist für die Leute, die das nicht wissen.
Kann ich gerne machen. Avicii ist ja ein DJ, ein Musikproduzent, der in den letzten, sag ich mal, 10 Jahren einen enormen Einfluss auf die Dancefloor-Szene hatte. Der steckt hinter ganz, ganz vielen sehr, sehr erfolgreichen Produktionen, auch von namhaften Bands, von Madonna über Coldplay und ganz andere Sachen, auch David Guetta und so weiter. Und sein Sound war schon immer ein sehr krass Markenzeichen. Ne? Und es gibt auf Netflix derzeit leider nicht, aber es gibt eine gute Doku über ihn, über sein Leben, als er noch lebte. Das war, glaube ich, ein Jahr vor seinem Tod ist das fertiggestellt worden. Hat ein Produzent, der die Regie von dem Film hatte, den über Jahre begleitet in seiner. Und das ist ganz spannend, weil der Avicii, also dieser Tim Bergling, so heißt er ja mit wirklichen Namen, ganz offen mit seiner Problematik umgegangen ist. Der hat eine Alkoholproblematik gehabt, der ist mit dem Erfolg nicht richtig klargekommen. Der erzählt auch, dass er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Also der ist an mehreren Stellen dem Tod von der Schippe gesprungen, kann man sagen. Ne? Und wer seine Geschichte ein bisschen mehr verfolgt, dieses Jahr soll übrigens, im Jahr 2020 soll auch die offizielle Biografie rauskommen. Bin ich schon richtig heiß drauf. Weil jetzt werde ich ganz deutlich, was mich auch sehr fasziniert. Zum einen, dieser Mensch war recht früh einfach begeistert von seiner Musik, von seiner Kreativität. Und das sieht man auch, wenn man das sich so anguckt und so. Und er hatte alles schon so präsent vor Augen. Das haben auch die Künstler alle gesagt. Der hat also für jemanden ein Lied gemacht und er hat das Lied schon fertig im Kopf gehabt. Der musste es nur noch umsetzen. Also nur noch das, was er im Kopf hatte, einfach so umsetzen. Das können wohl nicht viele Künstler. So haben zumindest die namhaften Künstler in diesem Film auch das immer wieder markiert. Und das ist einfach, ich sag mal, er war brillant. Und deswegen hat er auch so viele Erfolge immer gehabt. Und die Musikindustrie hat das gemerkt und hat natürlich entsprechend alles vermarktet und die haben halt nicht auf ihn geachtet. Er selber konnte es auch nicht, er hat nie gelernt, auf sich selbst zu achten. Er hat dann gedacht, er muss ganz viele Touren machen, ist über 600 Touren hat er gemacht, Auftritte hat er gehabt in einer kurzen Zeit und da ist er wirklich dran fast schon zerbrochen. Dann ist er ja 2016 von der Öffentlichkeit weggetreten, hat nur noch, auch von seinen Produzenten, hat dann seitdem nur noch selber ein Album produziert, also rausgebracht, wobei er ganz viele eigene Tracks schon in Produktion hatte und hat dann auch in dem Video nochmal gesagt, dass er viel sich hinterfragt, was ist Leben überhaupt, wie funktioniert das und so weiter, aber er konnte mit dem nicht richtig andocken. Das heißt, er hat also diesen Druck auf der einen Seite, diesen Erfolgsdruck nicht richtig halten können, auch das Bild, was man von ihm hatte in der Welt, in der Öffentlichkeit und er hatte seinen kreativen Impulsen, so sagt er das auch in dem Film, fand ich ganz spannend, die konnte er nicht richtig entfalten und er hat quasi für sich nicht die richtige Mitte gefunden und als er dann 2018 dann halt tot, das war im April, tot halt aufgefunden worden ist, also man hat erstmal über die Umstände nichts gesagt, man weiß auch bis heute nicht genau, woran er gestorben ist, also man hat es nicht öffentlich gemacht und sein Vater hat ein Jahr später, das war im letzten Jahr, 2019 nämlich, hat er dann auch öffentlich gesagt, dass er sich umgebracht hat. Also das hat die Familie ein Jahr gebraucht, um das zu sagen. Ne? Und das war aber auch irgendwie sichtbar. Also er kam mit dem ganzen Erfolg nicht klar und jetzt würde man sagen, er war psychisch krank und da bin ich ja sowieso, du kennst mich ja, Judith, ne, sehr vorsichtig mit dem immer so Leute in so wie Stempel in so Schubladen zu stecken, psychisch krank, alkoholkrank, depressiv und so weiter. Ne? Das ist so wie so eine dunkle Wolke über einen. Ne? Aber das würde mir nicht reichen. Ich kenne jetzt ihn selber persönlich nicht, aber anhand das, was ich sehe, merkt man, dass er nie sein Potenzial entfalten konnte für sich. Er wurde ja in so eine Maschinerie, in so eine Kette nach außen, ne? Mach das, produzier das, wir brauchen dich hier. Das merkt man auch in dem Film sehr deutlich, wie er, so wie eine Angst, der hat auch ganz viel Angst gehabt, ne? Auch zu versagen oder abzusagen oder so, weil er auch Perfektionist ist und sowas, ne? Und deswegen kam er aus diesem Gedanken, diesen, ne? Und jetzt komme ich wieder zurück zur Sozialität. Wenn ich eine Vorstellung von mir habe und jetzt sagt zum Beispiel jemand, ey, mach doch mal anders. Mach das doch mal ganz anders. Dann fällt mir das schwer, weil das ist ja nicht meine Vorstellung. Ich kann das ja dann gar nicht. Und wenn ich dann irgendwann merke, oh, Sackgasse, ich komme aus dieser Sackgasse nicht mehr raus, Error, dann kann das sein, dass das irgendwann sich so entlädt bis hin zu, das Leben ist einfach nicht mehr möglich. Aber was ich dann nicht mehr schaffe, wenn ich mich auch schon sehr emotional so schwer fühle, ist, ich schaffe es nicht mehr zu erkennen, dass nicht das Leben schwer ist, sondern meine Interpretation von Leben. Weil ich das vielleicht gar nicht anders kannte. Weil ich vielleicht von Anfang an so einen Weg, so eine Programmierung und so weiter hatte. Dass das meine Vorstellung war.
Jetzt würde ich einfach mal so denken, du als Psychotherapeut, kannst du nicht genau das leisten, dann irgendwo, also oder ist das ein Ansatz dann auch in der Psychotherapie, genau das wiederherzustellen?
Ne? Ja, es ist wichtig, dass die Person, man muss die Person da abholen, wo sie sich befindet. Wenn eine Person wirklich sagt, ich will nicht mehr leben, dann kann ich nicht anfangen, die Person zu überreden, so, oh ja doch, Leben ist schön und so weiter. Das ist Quatsch mit Soße, weil da ist die Person dann nicht. Wenn die Person sagt, ich will nicht mehr leben, dann ist es wichtig, dass die Person die Rückmeldung kriegt, okay, ich nehme das wahr, ich nehme das ernst, dass du nicht mehr leben willst. Ja, kannst du das denn noch dennoch aushalten und schaffst du das für dich zu sorgen, ohne dass du dich selbst gefährdest und dann umbringen könntest? Wenn die Person da sagt, ja, ja, ich lebe ja schon ein Leben lang damit rum, da kommt es auf das ein oder andere Jahr jetzt auch nicht an. Es gibt Personen, die sagen das genau so. Dann würde ich sagen, okay, dann würde ich bitten, noch durchzuhalten, ja, weil über eine Therapie zum Beispiel, die übrigens dann bei solchen Themen auch ein bisschen länger dauert, dann geht es darum, auch ein bisschen Zeit mitzubringen, ja. Aber wenn ich sage, nee, ich kann das nicht mehr aushalten, nee, ich kann das auch nicht mehr gewährleisten, dass mir was vielleicht eventuell passieren könnte, dann gebe ich ja die Verantwortung in mein Leben ab in dem Moment und dann muss man die Person auch erstmal schützen. Und dann finde ich das auch in Ordnung. Dann heißt es, okay, wenn Sie das so sehen, das Leben, dann ist das so, aber dann muss man Ihnen die Verantwortung abnehmen, dann müssen Sie bitte jetzt in die Klinik. Weil sie müssen sich vor sich selbst schützen. Weil jetzt sind sie gerade eine Gefahr für sich selbst. Weil ihre Gedanken, die sie gerade haben, sind jetzt entscheidend über ihr Leben. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, aber ich kann ja sagen, ich bin ja für mich selbst verantwortlich, ne? Ich kann ja im Grunde genommen jetzt heute Abend sagen.
Richtig. Ne? Bin ich voll bei dir. Aber jetzt kommt's. Und da, das ist wichtig. Gut, dass du es dann auch so sagst. Genau, ich bin selbstverantwortlich, wenn ich sage, ich will jetzt nicht mehr leben, ne? Genau. Ne, dann könnte man sagen, ja, allein, wenn wir jetzt uns in Deutschland bewegen, dann würde ich plötzlich straffällig werden. Ne? Das heißt, dann werde ich an der Stelle, werde ich plötzlich gesetzesuntreu. Dann würde man sich denken so, hä, was soll das denn jetzt, Herr Neubesch? Dann würde ich sagen, ja, sage ich so, wenn Sie sich umbringen wollen, begeben Sie eine Straftat.
Ja, aber cool, dann bin ich ja eh nicht mehr da, weißt du, wenn die mich kriegen.
Genau, das sagt man, könnte man dann sofort denken, ja, ich bin so egal, gibt auch kein Verfahren mit eingestellt und so weiter, ne? Ja, genau, könnte man so sagen, aber vielleicht für die, die sich überlegen, was ist richtig, was ist falsch, dann muss man nochmal vielleicht sagen, hey, wir haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, wir haben auch ein Recht auf einen freien Willen, freie Meinungsäußerung und so weiter, ja, so, und da, in dem Moment bin ich ja, ich nenne das mal so, bin ich wirklich krank. Krank im Sinne von wie bei Fieber. Wenn ich im Fieber bin, kann ich nicht klar denken. Wenn ich Alkohol genommen habe, kann ich auch nicht klar denken. Und da in dieser akuten Suizidalitätsphase bin ich wirklich krank. Dann habe ich ein Recht darauf, dass ich gerade geschützt werde, dass ich gerade in dem Moment Hilfe bekomme. Und was ich jetzt gerade sage, sind halt natürlich, ich mache hier keine Belehrungen, aber weißt du, das ist ja mein Herzstück meiner Arbeit. Ne? Und alle, die das betroffen hat, die wirklich erfolgreich eine Therapie gemacht haben, die sagen mir hinterher, Herr Neubesch, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin froh, dass ich vielleicht für die, die einen Suizidversuch unternommen haben, die sagen dann, ich bin froh, dass ich gefunden worden bin. Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Voraussetzung ist nur, dass die wirklich in ein anderes Spüren, ein anderes Fühlen kommen. Ja, ist ein bisschen wie Lagerfeuer. Wenn ein Lagerfeuer, ne, so schön warm, wärmt, oh, voll gemütlich, ne, wenn ich zu nah am Lagerfeuer brenne und mich immer wieder verbrenne, ist das nicht gut. Dann finde ich Lagerfeuer auch nicht toll. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Leben, das Leben ist nicht lebenswert, mit Lagerfeuer zu warm, zu heiß, ja, ich verbrenne mich und so, dann werde ich immer denken, Leben ist nicht schön, Lagerfeuer ist doof. Ja, und dann muss ich halt lernen, so einen guten Abstand zum Lagerfeuer zu nehmen, dass das Lagerfeuer mich wärmt, dass es angenehm ist. Dass es nicht zu kalt ist, nicht zu heiß ist, das muss ich regulieren lernen. Ja. Und wenn ich das aber nie gelernt habe, würde ich das auch immer wieder den Gedanken behalten, Lagerfeuer ist blöd und ich will vielleicht nicht mehr leben. Und somit wird mir durch die Therapie geholfen, eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Aber ich werde erst ein anderes Gefühl für mein Leben bekommen, wenn ich weiß, wie jetzt wieder beim Lagerfeuer, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es nicht zu heiß ist. Wenn ich in meinem Leben nur zu heiß kenne, kenne ich nur zu heiß.
Interessantes Beispiel, ja. Finde ich gut, Kurt. Finde ich sehr gut.
Ist mein Job. Jetzt mache ich gerade so ein bisschen wie so eine Therapiestunde, aber ne, das ist so tatsächlich so. Also so wird das dann vermittelt. Also der Gedanke, mein Suizid ist nichts anderes als mein Gedanke, stelle ich gerade höher, also ist mehr wert als mein Leben. Das ist das Problem. Deswegen ist es so gefährlich. Da werden wir für uns auch zu gefährlich. Aber das, was ich hier so einfach vermittle, ist natürlich für die Betroffenen alles andere als einfach.
Ja, und es ist ja so ein bisschen dann, wenn, wie du schon sagst, man ist vielleicht gar nicht mehr so in der Lage, ne, die Dinge so zu betrachten, wie es vielleicht normalerweise üblich wäre. Also ohne, wie du schon sagst, diese Suizidalitätsgefährdung. Und so ein bisschen dann vergleichbar, also ich habe mir das gerade echt so vorgestellt, wie jemand, der unter Drogen steht und meint, er könnte fliegen von der Brücke.
Ja, und, gibt's auch.
Ne, so genau. Nee, also genau. Und in dem Moment muss er halt einfach auch geschützt werden oder muss wieder in irgendeinen anderen, in ein anderes Bewusstsein wieder gebracht werden. Ne?
Ganz genau. Ne, und jetzt stell dir bitte vor, wir reden gerade von dem Idealzustand. Auch die Hörer, die hören gerade jemand zu, der Ahnung davon hat. Jetzt stell dir mal vor, du belebst in einem Umfeld, wo du nicht ernst genommen wirst. Wo die einfach nur denken, boah, was ein Traumtänzer, Spinner, übertreibt. Meint gar nicht ernst. Oder hör mir noch nicht mal zu.
Verstärkt das denn die Suizidalität?
Es verstärkt zumindest.
Oder den Wunsch danach,
meine ich? Ja, es verstärkt zumindest das Gefühl, wie ich gerade sagte, im Weltraum, ich habe keinen Andockpunkt. Ich schwebe irgendwo rum in so einem Space und habe keine Hilfe. Ich könnte mich auch auflösen. Die haben keinen Kontakt, weißt du? Na, das wird auf jeden Fall verstärkt. Ob damit die Suizidgedanken verstärkt werden, weiß ich nicht. Aber der Gedanke wird wahrscheinlich verstärkt, es lohnt sich nicht hier zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen.
Genau, und dann hast du wahrscheinlich wieder wie so ein Teufelskreis ein bisschen.
Ja, natürlich. Ne? Und dann hast du vielleicht noch ein Vorbild, was sich vielleicht dann umbringt. Und dann denkst du mir, ja, okay, mache ich dann, der weiß ja, was zu tun ist, oder da will ich auch hin, wo der ist oder so. Und dann mache ich das vielleicht. Und jetzt, das ist übrigens auch der Spannende. Die Auslöser für ein Suizid, dass etwas passiert, ist, wenn das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ganz plötzlich kommt. Zum Beispiel, ja, irgendwie, ich werde insolvent. Ja, hab kein Geld mehr. Und hängt vielleicht noch eine Familie dran. Oder, ne, so. Und dann plötzlich werde ich, dann, also die Bedrohung kommt ganz massiv auf mich zu, ja. Und ich denke mir, oh Gott, das schaffe ich nicht. Dann denke ich vielleicht noch, ich muss mich töten, nicht nur mich töten, sondern vielleicht auch meine Familie töten. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie es kommt zu einer Trennung und ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt. Und dann sehe ich plötzlich, mein Partner geht mit den Kindern zu einer neuen Partnerschaft, die vielleicht glücklich ist. Und dann fange ich an, mein Konstrukt in meinem Kopf auszumalen. Vielleicht verstärkt auch noch das der andere, indem der mir das auch noch sagt. Och, hier ist schöner, hier ist toll. Dann kriege ich ganz viele Bilder, ganz viele Vorstellungen und ich denke mir so, nein, das darf nicht sein. Dann will ich das nicht mehr. Die Welt, also meine Vorstellung von Leben ist zerbrochen und dann kann ich damit nicht leben. Ich kann das nicht verarbeiten, weißt du? Und dann kann das sein, dass ich sage, okay, wenn das nicht mehr möglich ist, will ich auch nicht mehr sein. Und vielleicht bin ich dann so, dass ich sage, dann nehme ich die anderen auch noch mit. Na, so, das kann sein, dass da solche Gedanken dann da sind.
Sag mal, Kurt, jetzt ist es doch so, oder dazu habe ich auch nochmal eine interessante Frage, glaube ich. Wenn ich jetzt so Klienten im Coaching habe, ne, dann merke ich halt immer, wenn die an so einem Punkt sind, wo es dir nicht gut geht, ne, und das jetzt natürlich noch, weil die ja nicht nur unter einer wirklichen Erkrankung leiden, in den meisten Fällen dann nicht natürlich so ausgeprägt wie bei dir, ne, oder wenn wir jetzt bei Suizidalität sind, natürlich, klar. Aber trotzdem, also wenn, sagen wir mal, ein Mensch einfach verunsichert ist oder überfordert ist oder sehr deprimiert ist oder nicht weiß, wie es weitergeht, dann ist man doch in so einer, ich sag mal ja auch eigentlich eher in einer instabilen Verfassung. Wie schaffe ich es trotzdem, so einen mutigen Entschluss zu fassen, mich umzubringen, weil es ist ja eine Entscheidung, die ich nicht mehr rückgängig machen kann.
Du kannst die Entscheidung immer rückgängig machen, bis zu dem Punkt, den ich gerade mache, umsetze. Ne?
Genau, aber wie beobachtest du denn deine Patienten, die in dieser Situation dann sind, also ne, Suizidalität gefährdet oder ne, da halt in dieser Phase sind, wo es dann auch wirklich schon sogar in so eine konkrete Planung gegangen ist vielleicht, wie schaffen die es denn in dem Moment, sich so sicher zu sein, dass das der wirklich hilfreicher Ausweg ist und keine Angst haben zum Beispiel vor den Konsequenzen, weil sie können ja nicht mehr zurück oder auch vielleicht einfach nur Angst haben vor dem Tod.
Ich muss dir gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wo du genau hin willst. Also
ich versuch's nochmal einfacher zu formulieren.
Ja, okay.
Also, ich finde es immer erstaunlich, dass Menschen, die halt so an so einem absoluten Tiefpunkt sind,
ja,
es aber noch hinkriegen, so einen festen, stabilen Entschluss zu fassen.
Ach so.
Ich bringe mich um, egal dass die, selbst wenn die Konsequenzen bedeuten, dass ich damit nicht mehr zurück kann und nicht mehr auf der Erde bin und so weiter.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist ganz einfach, wirklich tatsächlich einfach zu beantworten. Das ist eine Bilanz, geht um die Bilanz. Also wenn ich merke, es ist belastend, dann ist alles andere, was nicht belastend ist, leichter. Und dann kann halt, wenn ich keine andere Lösung habe, als aus dem Leben zu gehen, also weil alles andere ist auch belastend. Also, guck mal, selbst wenn da jetzt jemand kommt und sagt, wie, ach, da wird schon super werden, du wirst schon jemanden finden oder das wird schon super werden oder mach dir da keinen Kopf oder irgendwie so, ne? Dann ist das erstmal ein Konstrukt. Weißt du, dann erzählt mir jemand was von außen, er zeigt mir vielleicht, wie schön die Welt sein kann. Dann wird aber die betreffende Person sagen, bleh, das ist nicht meine Realität. Das ist alles nur Kitsch, alles nur, ne? Also, das heißt, das ist so wie, als wenn man so ein anderes Universum demjenigen zeigt. Das ist für den nicht die Realität. Deswegen kann der das nicht so sehen. Das ist für den eine Lüge, weißt du? Und das kann auch sein, dass es vielleicht eine Lüge ist aus seiner Sicht. Das kann ja alles sein. Aber es ist, finde ich, viel wichtiger. Übrigens, das möchte ich nochmal sagen. Therapie ist keine Manipulation. Ich würde niemals jemanden manipulieren. Ich würde niemals jemanden, der nicht mehr leben will, überzeugen davon, dass er überleben soll. Ich würde denjenigen überzeugen wollen, dass er nicht überzeugen wollen. Ich würde denjenigen gerne, das ist meine Überzeugung. Mein Job sehe ich darin, dass die Person weiß, was gerade passiert. Dass sie nämlich Folgendes macht. Sie wertet gerade seinen Gedanken oder den Gedanken höher als das Leben. Das heißt, ein Teil von mir wird gerade zur Bedrohung, weil dieser Teil mich zerstören würde, mich aufgeben würde. Und das muss man sich klar werden. Das muss man sich wirklich klar werden. Und wenn die Person sagt, ja, ich weiß, was Sie meinen, Herr Neubesch, aber ich habe gerade kein anderes Gefühl dazu, dann würde ich sagen, es ist in Ordnung. Dann können Sie einfach im Moment nur die Verantwortung nicht übernehmen, dann muss das jemand anderes machen. Und sobald sie aus diesem Gefühlszustand rauskommen, ne, zum Beispiel durch eine Klinikaufenthalt oder so, ne, bekomme ich plötzlich wieder einen neuen Impuls, kann das plötzlich anders sehen. Also ich kriege einen Abstand zu dem Gefühl. Ne, ich würde zum Beispiel auch mit jemandem, der gerade mega wütend ist oder so, würde ich ja jetzt auch nicht sachliche Gespräche führen. Ja? Weißt du, wenn ich zum Beispiel da voll die Krise kriege, weil vielleicht irgendwie ich am Fahrrad was repariere und achtmal die Kette abspringt oder so, ja, und ich noch Zeitdruck habe, dann sage ich auch nicht, ja, das geht auf jeden Fall, musst du nur ein bisschen mehr Zeit nehmen oder ein bisschen, da würde ich glaube ich auch, ne, also bin ich gerade dann vielleicht, wenn ich in so einem Gefühl bin, nicht in der Lage, klar zu denken, ne, dann heißt es erstmal Abstand. Gefühlsabstand ist in Ordnung, aber es braucht bei einer Suizidalität Schutz. Und das ist auch tatsächlich das, was ich damit deutlich machen will. Also wenn jemand eine Entscheidung trifft, das ist bei Suizidalität auch spannend, wenn ich die Entscheidung treffe, ich mache das, dann geht es mir besser. Ich muss mich noch nicht suizidiert haben. Mir geht es einfach schon besser. Warum? Weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Eine Entscheidung, die mir das Gefühl gibt, das kann besser sein als Leben. Der Suizid ist besser als Leben. Dann fühle ich mich vielleicht viel besser. In dem Moment.
Du hast ja auch gerade schon angesprochen mit dem und vielleicht, wenn es ganz schlimm kommt, dann nehme ich noch die anderen mit, ne?
Ja, genau, das wäre noch die Erweiterung. Genau, ja, dann habe ich eine Vorstellung und jetzt möchte ich nochmal was deutlich machen. Mir geht's nicht besser, weil ich mich für den Suizid entschieden habe. Das ist auch wieder nur in unserem Kopf. Mir geht's nur besser, weil meine Birne gerade gesagt hat, dass dieser Weg besser ist. Ich weiß gar nicht, ob der Weg besser ist. Ich habe nur für mich in meiner Birne das entschieden. So nachteilig, so destruktiv kann dann unsere Gedankenwelt werden. Nur weil ich denke, das kann besser sein. Warum? Weil ich mir denke, da habe ich weniger Belastung. Wenn ich tot bin, habe ich ja keine Belastung mehr. Das ist nur ein Gedanke. Ich weiß es doch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Also das ist so das, was ich versuche auch mal deutlich zu machen. Also auch tatsächlich den Personen. Das heißt, die Gedanken werden hier ganz gefährlich. Das ist ein ganz gefährliches Pokerspiel auf Gedankenebene.
Gehen wir doch mal zu einem auch ziemlich berühmten Beispiel dann nochmal eben hin bezüglich meiner Frage. Nehmen wir mal diesen Germanwings Absturz, ne? Diesen Piloten. Mhm. Was ist da passiert bei demjenigen? Also nur von außen betrachtet von dir jetzt, ne? Ich weiß, das ist schwierig jetzt wahrscheinlich
nicht
für dich.
Ich kenne ihn nicht.
Genau. Aber was würdest du sagen in dem Fall? Was vermutest du, sag ich mal? Was vermutest du, ne? Was musst du jetzt dich hier nicht festnageln lassen?
Genau. Aber. Also also ich kenne ihn nicht. Ich kann nur mutmaßen. Aber ich kann dir sagen, dass es gibt Menschen, die sind so destruktiv in ihrer Gedankenwelt, dass die nicht nur sich selbst zerstören wollen, sondern auch noch das Umfeld. Das gibt es. Also nach dem Motto, ich will mich zerstören und das Umfeld dann eventuell noch mit. Und wenn das Umfeld vielleicht dann noch leidet und ich weiß, die haben auch keine Chance für dieses auswegslos oder so, die gehen jetzt mit, die werden meine Zeugen, die sollen das sehen, dann ist das natürlich eine, wie sagt das, kriegt das eine Bühne. ja, so eine Bühne für die Person, die sich umbringt. Es gibt auch sadistische Züge, die Leute wirklich zerstören wollen, andere auch quälen wollen, sehen wollen, dass die, gibt's alles. Ich weiß nicht genau, was seine Motive waren. Es kann auch sein, dass er es abspaltet, dass er dann da in der Maschine sitzt und dann plötzlich sagt, jetzt will ich mich umbringen. Ja, das für sich, ich weiß nicht, ob er es geplant hat oder für sich entschieden hat, da bin ich halt nicht der Experte jetzt für diesen einen Fall. Na, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dir und auch den Hörern sagen, dass Suizidalität immer ein Ausdruck ist von also ich möchte es nochmal deutlich machen. Suizidalität ist ein Impuls unseres Seins, unseres Menschseins, dass es so, wie das Leben gerade ist, nicht gut ist, nicht lebenswert ist. Das ist der konstruktive Teil der Suizidalität. Dieser Teil, der in uns als Impuls immer wieder hochkommt, ja, sagt vielleicht in meiner Birne, bring dich um. Aber ich halte das für fehlinterpretiert. Das ist destruktiv interpretiert. Eigentlich sollte der Impuls sein, ändere dein Leben. Ja, also so nicht. Veränder das. Ja.
Ne? Lösung, ne?
Genau, lösungsorientiert. Ne? So, und aber die Lösung sollte konstruktiv gewählt werden. Und es kann sein, dass die Person sagt, ich habe keine Ahnung, alles, was ich mache, ist Käse. Klappt nicht, ist, ne, so. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir auch immer wieder sagen, ja, ich muss auch nicht selber die Lösung finden. Ich kann mir Hilfe holen. Das kann sein, dass ich das tatsächlich auch gar nicht schaffe, weil ich keine Ahnung habe davon. Ja? Also so, es kann sein, dass ich das nie gelernt habe. Das kann auch sein, dass es mehr generational ein Problem ist, ein Problem in meiner Familie ist. Es kann alles Mögliche sein, das weiß ich nicht. Das muss man sich dann ansehen. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, eine individuelle Möglichkeit. Ne, aber also das heißt, Suizidgedanken konstruktiv interpretiert heißt, ändere dein Leben. Das ist so nicht lebenswert.
Hast du denn häufig Fälle von Suizidalität in der Praxis?
Ja, ich würde sagen, ich habe ein Gespür dafür, ich fühle das.
Ja?
Tatsächlich, ja. Also ich kann das, ich spreche das dann auch mal an. Ich habe das Gefühl, so haben sie Suizidgedanken, das sage ich dann auch. Ne? Früher hatte ich Angst davor, nicht, dass derjenige noch nachher sich was antut oder so. Ne, ich spreche das dann an und die Personen sagen, ich sage auch direkt so, wenn sie sich nicht sicher sind, also sie dürfen auf jeden Fall welche haben. Das sage ich denen dann auch so. Sie dürfen das haben. In ihrer Situation fände ich das nachvollziehbar, wenn sie welche hätten.
Was sagen die Patienten dann meistens?
Die sagen dann meistens ja, habe ich. Oder habe ich schon mal gehabt. Vielleicht jetzt nicht akut, aber ne, oder so.
Und Kurt, wo liegt nochmal für dich dann gefühlt auch der Unterschied zwischen denen, es gibt ja auch viele, die Suizid häufig auch äußern, ne? Also den Wunsch danach äußern.
Ist okay.
Und nee, Moment, ne? Und so, also ich kannte mal einen Fall, da ist wirklich das Thema immer wieder gewesen, und das war wirklich ein entfernter Bekannter aus dem privaten Umfeld. Und da ging es immer wieder um dieses Thema Suizidalität. In jedem einzelnen Gespräch. Und war auch häufiger mal der Fall, ne, dass derjenige sich im Grunde genommen ja fast umgebracht hätte. Ne? Aber man hatte immer das Gefühl, es ist eigentlich eher der Hilferuf. Ne? Es ist eher keine wirkliche Absicht dahinter, sondern es ist eher dieser Wunsch in dem Moment nach Aufmerksamkeit oder dieser Hilferuf. Gibt es da nochmal Abstufungen, würdest du sagen?
Ja, klar. Ja? Ganz viele Abstufungen. Aber die Abstufungen sind immer individuell. Ne, also man spricht natürlich, wenn wir jetzt ganz sehr in die Theorie eintauchen, würde man sagen, klar, es gibt das präsuizidale Syndrom. Ne, das heißt, das ist dann so durch Einengung, ich habe so einen eingeengten Blick, ich sehe nur noch das Negative, ne, oder Aggressionen, so innerliche, die erstmal gegen andere gerichtet sind, dann aber auch gegen mich selbst, ich fühle mich nicht mehr wohl, oder Flucht in so eine Fantasiewelt, ich sehe dann vielleicht, ich beschäftige mich vielleicht dann auch nur noch damit, oder ne, das zieht mich so in Bann, die Suizidalität, ne, also das ist so ein gesamt eingeengter Blick, ne, aber es gibt natürlich auch die Faktoren im Außen, das kann sein, dass ich eventuell irgendwie sich die Umstände, bedrohliche Umstände, ne, irgendwie Partner geht, wenn es mein Lebensinhalt ist, ich verliere einen Job, oder alle Leute, die mir vertraut sind, sind weg oder so, habe ich auch öfter gehört. Also wenn die und die Person stirbt, dann will ich nicht mehr leben oder so. Na, es gibt unterschiedlichste Konzepte dazu. Und dann hängt es noch davon ab, was habe ich bisher im Leben gehabt? Habe ich überhaupt mal ein glückliches Leben fühlen können? Hatte ich das überhaupt schon mal? Und wenn ich es hatte, habe ich es verloren oder so. Ne? Solche Sachen, das sind alles Faktoren, die mit einen Einfluss darauf haben. Und wenn ich mich auch noch in einer depressiven Phase befinde, dann habe ich die ungünstigste Konstellation, die da zusammenkommt. Und dann kann ich immer nur ganz, ganz, ganz sehr, also wirklich allen Hörern ans Herz legen, holt euch Hilfe. Macht das nicht alleine. Suizidgedanken sind ein Ausdruck davon, dass es mir nicht gut geht und es soll mir besser gehen. Und wenn meine Gedanken in Richtung ich will nicht mehr leben sind, dann ist das auch in Ordnung, aber bitte nicht alleine. Habt Vertrauenspersonen, habt einen Krisenplan, habt ansonsten die Telefonseelsorge oder auch die örtlichen Fachklinik, eine örtliche Fachklinik. Ja.
Aber was ich gerade meinte, war ja auch, würdest du auch sagen, es gibt bei bestimmten Fällen auch dieses Verhaltensmuster, dass Suizidalität oder der, Suizidalität, sag ich mal, als Druckmittel benutzt wird?
Ja, gibt's auch, ganz klar. Ne? Also nach dem Motto, boah, wenn du dazu weitermachst, bringe ich mich um. Oder wenn du dich von mir trennst, bringe ich mich um. Oder ich kenne auch so Fälle, wie das dann meistens war es bei Jugendlichen, die ich begleitet habe, die dann gesagt haben, dann schreibe ich dir eine SMS, ne, so hier, ich kann nicht mehr oder ich nehme jetzt Tabletten oder sowas oder noch ein Foto davon oder so. Vielleicht auch sogar ernst gemeint. Die machen das dann und vielleicht geht's dann sogar tatsächlich aus deren Sicht gut. Also dann bringen sie sich wirklich um. Oder wollen gefunden werden und dann werden sie nicht gefunden, sind dann tot. Ne? Also es, aber oder es gibt halt die Fälle, die dann sehr ungünstig verlaufen. Ne? Zum Beispiel dann, dass sie dann plötzlich dialysepflichtig werden, ein Leben lang. Oder irgendwo runterspringen und dann querschnittsgelähmt sind. Oder kein. Also ich würde nicht zu sehr in die Details gehen wollen, aber ich will darauf hinaus, so plakativ. Heute, ne?
Was ist denn also los mit dir?
Mein Mikrofon wird suizidal, ja du. Nein, was ich jetzt sagen will ist,
hängt sich auf.
Ja, echt, hängt sich auf hier. Nein, was ich sagen will, um da bei das nochmal entsprechend zu würdigen, wenn es, sag mal, das Ziel hat, anderen zu sagen, du bist schuld oder bleib bei mir, um die zu halten, zu binden oder ähnliches, ne? Oder das kenne ich auch, dass man so dann sagt, so ich mache das so, dass der andere mich finden kann oder irgendwie auch immer, ja. Ich kann davon nur deutlich abraten. Also insofern, weil die anderen können einen nicht retten. Das ist tatsächlich auch ein Zeichen, ich brauche Hilfe. Bei Jugendlichen ist es tatsächlich über Suizidgedanken nachzudenken, ist ein Entwicklungsprozess sogar. Die dürfen das, weil die ihre Identität sich gerade formt und die dürfen auch Abschied nehmen von bestimmten Identitätsanteilen. Nur halt sollte man nicht wirklich ernsthaft über Suizidalität nachdenken im Sinne von, ich tue das. Wenn ja, brauche ich Hilfe. Und wenn jemand sich trennt und ich mache es plakativ oder ich möchte jemanden damit drohen, bitte nicht, bitte nicht.
Aber Kurt, da würde ich auch gerne mal fragen wollen, wenn ich jetzt nicht Betroffener bin, sondern Außenstehender oder halt Angehöriger, ja, oder, ne?
Genau. Müssen wir noch mal abholen.
Genau, wie kann ich denn sowas ernst nehmen? Ja. Und wie kann ich denn einschätzen, genau, ne? Muss ich dir jetzt helfen oder nicht?
Ja.
Genau.
Also ganz, ganz wichtig, bitte immer ernst nehmen. Ja, das muss ich schon mal direkt sagen. Bitte immer ernst nehmen. Selbst wenn einer sagt, da bringe ich mich um, und hat das Gefühl, dem kann ich schon nicht mehr glauben, ja? Bitte immer an der Stelle ernst nehmen, in den Kontakt gehen. Ne? Ich muss das nicht immer aushalten als Angehöriger. Also nach dem Motto, boah, jetzt sagt er schon wieder, jetzt muss ich schon wieder dann da tausendmal drüber reden oder so. Nein, das meine ich damit nicht. Wenn jemand sagt, ich will nicht mehr oder ich bringe mich dann um oder so, dann ist der in dem Moment erstmal verzweifelt. Oder der braucht vielleicht eine Nähe, der braucht einen Kontakt oder was auch immer. Und nehmt das bitte ernst, wenn das jemand euch per SMS, WhatsApp oder Anruf oder auf Mabé oder ihr seid überfordert als Angehörige damit, holt euch Hilfe. Auch ihr könnt bei der Telefonseelsorge anrufen. Auch ihr könnt, also ich würde, wenn mir sowas jemand schreibt, würde ich das immer ernst nehmen. Also wenn ich jetzt sowieso Therapeut bin, dann muss ich individuell eben einen Plan haben. Also muss ich wissen, wie gehe ich vor und ich teile das auch den Klienten mit. Ich sage denen genau, was ich dann damit mache. Ja, also wenn mir jemand was schreibt, wie mein Prozess ist des Ablaufes, um etwas zu tun. Ne? Und wenn ich jetzt aber Angehöriger wäre oder so oder befreundet, würde ich das auch ernst nehmen. Würde ich versuchen, denjenigen zu erreichen. Und wenn ich den nicht erreiche, würde ich die Polizei hinschicken, wenn da jemand sagt, ich tue mir was an oder ich weiß nicht mehr weiter.
Ja, aber ich finde es ganz schwer. Also ich habe wirklich auch mit Klienten zu tun gehabt, die wirklich das Problem hatten, dass der Partner das immer wieder auch nutzt. Ne? Und
gibt's.
Genau, und die damit total in die, ja, wirklich in so einen Druck, okay, ne, und in so eine Enge treibt und die ja wirklich auch das Gefühl haben, also immer wieder im Grunde ja in dieser Verantwortung zu sein, ne?
Okay, wir gehen dann jetzt, das ist übrigens das Thema, jetzt muss ich leider wieder einen Teaser machen. Gehen wir bei Täter-Opfer-Dynamik mehr drauf ein. Weil das hat dann, ja, ich sag dir auch warum. Weil das kriegt eine andere Dynamik. Also wenn ich jetzt, sag mal, wenn einer da so ein System hinter hat, also jemand damit in die Enge treiben will oder unter Druck setzen will oder sowas, wiederholt sich, also Wiederholungsphänomene, ne? Dann ist das wirklich der Ablauf bei einer Täter-Opfer-Dynamik. Das ist ein ganz anderer Prozess. Da wird was genutzt als Druckmittel. Da ist es sogar wichtig, dass man aussteigt. Also, dass man
dann
sagt.
Aber das meinte ich gerade. Ich finde es halt schwierig, ne? Also, wie kannst du da einen guten Tipp zu geben?
Wollte ich jetzt gerade machen.
Entschuldigung. Okay.
Alles gut, naja, alles gut. Dann wollte ich gerade ausholen. Genau. Also, es ist tatsächlich so in Partnerschaften, dass man dann sagt, wenn du das sagst, werde ich in Zukunft so und so reagieren. Zum Beispiel, dass man sagt, wenn du das nochmal ansprichst, gehe ich aus dem Raum. Oder wenn du das sagst, dann rufe ich den Krankenwagen. Oder, weißt du, so, als kommt man drauf an, das kann man nicht pauschalisieren für auf alle. Das muss man dann schauen, was ist individuell. Warum sollte man das machen, erkläre ich auch kurz. Weil dann würde man der Person, würde ich auch nicht in einem Krisengespräch übrigens vermitteln, der anderen Person, sondern wirklich, wenn man jetzt gerade nicht in so einem Streitgespräch ist. Also, dass man sagt, hör mal, das war ja gestern oder dann und dann schon heftig, ne, aber ich will dir einfach nur sagen, wenn das zukünftig nochmal passiert, dann mache ich das nicht als Drohung, dass ich so und so und so reagiere, zum Beispiel aus dem Raum gehen oder sonst was, ne, sondern das mache ich, weil ich muss mich da schützen. Ich kann dir da nicht, ich kann das nicht mehr mittragen, möchte das auch so nicht mehr aushalten und ich werde in Zukunft so reagieren. Das muss man da wirklich so vermitteln, weil dann gibt man die Verantwortung ab. Das muss man auch. Und ich möchte noch mal weitergehen, einen Schritt weitergehen. Selbst wenn die Person sich suizidiert, ist das nicht meine Verantwortung, meine Schuld. Ich werde nochmal deutlich, wenn jemand mir schreibt, ich bringe mich um und ich handle nicht, dann bin ich verantwortlich, ja. Bin ich. Wenn ein System hinter ist, dass es mehrfach passiert, immer wieder als Druckmittel funktioniert wird oder missbraucht wird oder so, ne, immer wieder, wenn du gehst, dann bringe ich mich um, so als Beispiel, und das immer wieder passiert, dann würde ich nicht empfehlen, jetzt hier aus unserem Podcast jetzt irgendeine Handlungssequenz abzuleiten. Bitte nicht. Ja, bitte nicht generalisiert das, was wir jetzt hier sagen, auf jeden einzelnen Individualfall. Die Person hole ich trotzdem ab. Die Person, die sich das wünscht, der würde ich dringend empfehlen, bitte holt euch einen Termin bei einem Coach oder beim Psychotherapeuten oder wenn es ganz zeitnah sein muss, ruft auch da die Telefonseelsorge an. Ja, also das möchte ich noch betonen, weil da muss der Fall zeitnah schnell bearbeitet werden und angeguckt werden, individuell. Ne, aber ansonsten sage ich euch, wenn ein ganz konkreter Suizid Aussage getroffen wird, ganz konkret heißt, ich mache das jetzt, ja? Ich möchte nochmal auf eine andere Zielgruppe eingehen. Es gibt ja Personen, die bringen sich um und das Umfeld macht sich Vorwürfe und denkt sich, boah, jetzt weiß ich, die hat doch noch beim letzten Telefonat mit mir gesagt, der hast du auch schon mal Selbstmordgedanken gehabt. Oder so, ich mache mal so als Beispiel. Oder die dann gesagt haben, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll oder so. Ja, das sind ja alles indirekte Andeutungen. Die Personen, ich sag's hier ganz deutlich, brauchen keine Schuldgefühle haben. Sollten die aus meiner Sicht bitte nicht. Wenn ja, dann holt euch Hilfe. Ihr habt das Recht darauf. Weil was ihr macht ist, ihr zieht die Verantwortung auf euch. Das ist eine Strategie, die wir wählen, weil wir uns das erklärbar machen müssen. Weil machen wir uns bitte nichts vor. Wenn sich jemand umbringt, sind wir hilflos. Wir konnten das nicht verhindern. Es ist passiert. Also ich werde konfrontiert mit meiner eigenen Hilflosigkeit. Und das Gefühl zu haben, Mensch, ich hätte ihn noch retten können, ich hätte das doch tun können, ist eine Strategie, um das besser verarbeiten zu können. Aber wenn jemand das nicht direkt oder eindeutig äußert, dann ist das nicht meine Verantwortung. Ich kann das nicht übernehmen. Das geht gar nicht. Wenn ich bin ja, ihr seid doch gar nicht geschult. Und selbst wenn ihr geschult seid, ja, seid ihr doch in einer, je nachdem wer da sich meldet, seid ihr doch in einer anderen Situation. Dann seid ihr als Freund, als Nachbar oder sonst wer da mit dem in Kontakt. Und wenn mir das als Therapeut passiert, dass ein Klient sich umbringt, dann muss ich natürlich gucken, genau, hätte ich das wirklich verhindern können? Hat die mir das eindeutig gesagt? Ja, das ist auch so. Also Therapeuten müssen sich ja auch ein Stück weit absichern. Weil ich würde sagen, Leute, wenn ich Psychotherapeut bin oder mit Leuten arbeite und ich kenne mich mit dem Bereich nicht aus, dann muss ich das vermitteln. Dann muss ich sagen, ey, seien Sie mir nicht böse, ich bin nicht der Richtige für Sie. Bitte suchen Sie weiter oder gehen Sie dorthin. Also man muss Erfahrung mit sowas haben.
Ist dir das denn schon mal passiert, Kurt? Dass einer der Suizidalität oder Suizidgedanken hatte, die dann irgendwie trotzdem am Ende auch in die Tat umgesetzt hat?
Kenne ich nur aus der Klinik. Okay. Also dass tatsächlich Menschen oder aus Fällen von Kollegen, die das hatten. Also ich selber hatte das selber, also in der Einzelpsychotherapie, also im Sinne von meiner Praxis nicht. Ernsthafte Suizidgedanken und auch schon Suizidversuche in der Biografie, also vor der Therapie, ja, das ja. Ne? Und Suizidversuche sind ja immer ein Hilfeschrei, ein Ausdruck davon, ich schaffe es nicht, ich krieg's nicht hin und das ist meine Strategie gewesen. Und das ist an der Stelle immer ein Punkt, wo man hingucken kann, dran lernen kann, wachsen kann. Ne? Da braucht es Hilfe, Unterstützung. Es braucht erstmal akut in der Phase eine Versorgung, aber mittel- bis langfristig eine Unterstützung. Ne? Und die es gemacht haben, das, wie gesagt, kannte ich aus der Klinik, klar, da muss man dann genau hinschauen, hat man auch gemacht, hätte man das verhindern können, liegt es an der Einrichtung, liegt es an Einzelpersonen oder und. Und in den Fällen kann ich sagen, nein, das liegt nicht an, wie soll ich das sagen, an irgendwie Fehler irgendwie im System oder so, ne? Weil, hinterher, das darf man nicht vergessen, ist es immer leicht. Also wenn zum Beispiel eine Person sich bessert, vom Zustand her, und die wird entlassen und im Ausgang bringt die sich dann um oder so, die Person. Ne? Ich mache jetzt mal so ein Beispiel, so ein konstruiertes Beispiel. Dann kann man natürlich denken, Mensch, der ging's besser, hätte ich doch sehen müssen. Klar, die hat doch schon eine Entscheidung getroffen, sich umzubringen oder so. Nee, das kann ich hinterher so rückdeuten, ja. Aber liebe Leute, so ist das in der Psychiatrie halt oft. Dass Menschen besser geht, weil vielleicht das Antidepressiva wirkt, weil vielleicht ein konstruktiver Lösungsvorschlag gefunden wird und die meisten Menschen, ich sag mal über 98% oder so, zumindest in meiner Zeit der Psychiatrie, das ist sogar 99 und noch mehr, ja, bringen sich nicht um. Die gehen dann nach Hause, denen geht's besser und das ist das super. Weißt du? Deswegen ist es schwierig, jetzt von Einzelfällen auf alle zu generalisieren, ne? Und rückwärts, ach, da ging es ja nur besser, weil sie eine Entscheidung getroffen hat. Das ist schwer. Das kann man tatsächlich nicht so machen.
Jetzt mal, ich hatte auch in meinem Umfeld, habe ich auch einen Suizidfall mitbekommen. Und da war zum Beispiel wirklich das Leben eher, also erstmal bei demjenigen hätte man auch nie gedacht, dass die Person sich umbringt. Ne? Also war überhaupt nicht irgendwie gar keine Anhaltspunkte, immer gut gelaunt, ne? Also waren auch eigentlich eher die Anhaltspunkte dafür, dass er oder sie das nicht tun würde, ne? Und auch die Lebensereignisse, also waren auch total positiv, ne? Also gerade Familie gegründet, geheiratet, und wo sich natürlich alle gefragt haben, okay, was war da los? Und das weiß man natürlich nicht, klar, ne? Das sind ja Dinge, die da oft halt ganz woanders verborgen liegen und derjenige halt für sich diesen Entschluss gefasst hat, als, wie du schon sagst, das ist dann im Grunde genommen ja nicht, das ist dann einfach der Lösungsweg, ne? Die vermeintliche Lösung für das Problem, aber das Problem kann ja immer ein anderes sein, ne?
Und ja, natürlich.
Genau, dass man dem halt auf den Grund geht.
Ne? Natürlich. Also ich möchte das mal, ich mach mich da auch auf. Es gab eine Phase in meinem Leben, es war die Trennung von meiner ersten Ehe. Da weiß ich noch genau, da stand ich da und habe gedacht, Leben hört auf. Weil es war, da habe ich auf alles hingearbeitet in dieser Richtung. Ich habe alles gefühlt verloren. In dem Moment.
Dein Lebenskonzept.
Und, genau, mein ganz Lebenskonzept, wo ich darauf hingearbeitet habe. Ich für mich. Und in meiner Vorstellung hört auch einen kurzen Moment auf, so das Konzept, wie geht das jetzt weiter? Also meine Vorstellung, das Leben geht so nicht mehr. Es ist wie, als wenn du, ohne dass du es willst, plötzlich auf eine andere Bahn geworfen wirst. Du musst diese Realität akzeptieren. Du hast keine andere Chance. Es gibt kein Zurück, es gibt kein Spielladen oder Sonstiges. Ja, du bist einfach plötzlich in einer anderen Welt, in einer anderen Realität. Und wenn du dann noch siehst, in deinem Leben gab es noch andere Schicksale, die du halt nicht bestimmen konntest, die einfach über dich eingebrochen sind, ne, dann stehst du dann da. Ne? Aber ich bin der lebende Beweis mitunter auch. Ne? Ich möchte damit auch als Vorreiter oder hier für die Hörer auch nochmal den Mut machen. In dem Moment hätte ich das, weißt du, hätte man mir viel erzählen können. Aber ich habe erst im Verlauf, also ich hatte keinen Suizidgedanken, aber worauf ich hinaus will ist, natürlich war ich sehr schwer belastet in dem Moment, sehr schwer. Und ich musste erstmal das verkraften, dass meine Realität, mein Sein sich verändert. Und aber im Nachhinein, so bin ich jetzt auch vom Typ her, ja, denke ich mir so, okay, das Leben ist eine Herausforderung. Ich muss dann schauen, was zeigt es. Und es ist jetzt ein anderes Leben. Und ich muss sagen, ich bin sehr, 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 sehr glücklich, sehr zufrieden damit. Worauf ich hinaus will, ist, das konnte ich in dem Moment nicht absehen. Und das hätte auch, wenn mir das jemand gesagt hätte, so, ach, das wird schon alles super, mach dir mal keinen Kopf, hätte ich demjenigen das hier gezeigt. Und das habe ich auch in der Therapie. In der Therapie sage ich immer wieder, hören Sie mal, glauben Sie, es ist eine Frage, wie Sie über Ihr Leben denken. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt die Einstellung haben, das gehe ich so mit in so ein Gedankenexperiment, ne? Die Einstellung haben, dass das Leben alles einen Sinn hat. Also wie eine Herausforderung. Sie können daran wachsen. So. Und Sie haben jetzt keine Idee, was jetzt daraus entsteht, dadurch, dass Ihnen alles genommen worden ist. Ja? So. Und dann sage ich dann so, stellen Sie aber mal vor, das Leben würde sich verändern und plötzlich in ein, zwei Jahren sind sie an einem Punkt, wo sie sich wirklich besser fühlen. Glauben Sie, das wäre dann lohnenswert? Dann sagen die meisten so, das glaube ich nicht. Oder ich kenne das gar nicht, das Gefühl. Und so weiter. Und dann sage ich denen dann an der Stelle so, mir geht es auch jetzt gar nicht um eine Wette oder dass ich irgendwie jetzt denen dort schönreden will. Ich will nur dann deutlich machen so, stellen Sie einfach vor, in der jetzigen Phase, in der Sie sich befinden, dürfen Sie sich doch auch so fühlen, dass Sie nicht mehr leben wollen, dass das Leben nicht lebenswert ist. Das ist doch in Ordnung. Aber Sie haben ein Recht darauf dann, dass Ihnen geholfen wird. Das ist das, was ich den Menschen sage, wenn die sich schwer depressiv in schweren Suizidgedanken fühlen. Und dann sage ich denen auch so, ich würde mich in so Situationen genauso fühlen. Und dann will ich auch gar nichts hören von der schönen Welt, weil die ist nicht da. Ne? Und da geht es auch nicht darum, jetzt irgendwas Schönes auszumalen. Das wird mich ja sogar noch mehr in das Gefühl bringen, dass ich so nicht leben will, weil das habe ich ja nicht, das fühle ich ja gar nicht. Ne? So, und erst wenn ich dann später in diesem Zustand bin, wenn er mal irgendwann dann da ist, dann, wenn ich dann, das habe ich sehr oft in der Therapie, wenn ich dann sage, so, wissen Sie noch, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte Ihnen das vor einem Jahr erzählt, dass Sie da mal jetzt sind, wo Sie jetzt sind. Da schmunzeln die alle. Sagen die so, Herr Neubisch, hätte ich Ihnen nie geglaubt.
Sagen so witzig. Das mache ich mit meinen Klienten ja auch immer, ne? Dass ich quasi den Verlauf nochmal betrachte und immer am Ende des Prozesses halt natürlich auch immer darauf eingehe, auf einer Skala von 0 bis 10, ne? Wo sind sie jetzt? Also wir machen ja auch immer quasi eine Skalafrage zu dem Ziel, was die Klienten erreichen wollen. Und am Anfang frage ich halt immer, was glauben sie auf einer Skala von 0 bis 10? Wo stehen sie gerade bezüglich ihres Ziels, ne? Und dann sind sie natürlich meistens bei 0 bis 2. So. Und dann geht man halt im Coaching-Prozess halt, steigert man sich, also versucht man da anhand dieser Skala-Frage, das für die Klienten so ein bisschen greifbarer zu machen, ne, wie der Prozess sich verändert. Und am Ende des Coachings ist dann halt immer ganz interessant, dass die auf jeden Fall meistens eigentlich wirklich immer zwischen einer 6 und einer 10 sind. Mhm. Und wenn man denen dann sagt, ich nenne Ihnen jetzt mal hier das Zitat aus der ersten Sitzung, ne? Und vielleicht können Sie sich auch noch mal so ein bisschen rückerinnern, wie ging es Ihnen da, ne? Genau, und das ist so interessant, aber wie du schon sagst, Kurt, ne, natürlich kann ich dir in der ersten Sitzung sagen, Ihnen wird es bald besser gehen, aber ne, ich meine, das willst du in dem Moment, da kannst du dich überhaupt nicht drauf einlassen. Ne? Ja,
das passt auch nicht, weißt du, weil man fühlt sich in dem Moment anders und ich finde, man darf sich so fühlen. Es geht nur um die Frage, schaffe ich das alleine, halte ich das aus oder brauche ich jetzt in dem Moment Unterstützung und eine Führung und darum geht's. Und
deswegen, das hast du super auf den Punkt gebracht, ehrlich. Ja. Und ich finde auch, das sage ich auch also meinen Klienten, die halt wirklich schlecht, also in einer schlechten Verfassung sind und wirklich richtig am Boden sind, ne? Den sage ich halt auch immer, ich finde es auch ganz wichtig, dass sie dieses Gefühl auch richtig zulassen. Also man neigt ja immer dazu in der Gesellschaft einfach alles, was nicht positiv ist, also sagen wir mal gefühlt positiv, ne, abzulehnen. Ne? Ja. Also wenn ich zum Beispiel weine, weil es mir wirklich schlecht geht, dann habe ich direkt irgendwie kein gutes Gefühl dabei, weil es ist ja eigentlich eine Emotion, die will keiner haben. Ja. Ne? Die braucht keiner. Aber es ist ja so wichtig, sich auch genau da auch auszuleben und solche Gefühle auch zuzulassen, damit auch wieder die schönen Gefühle natürlich überhaupt Raum bekommen.
Ist richtig. Allerdings brauche ich erstmal eine Vision. Also es ist tatsächlich so, man braucht eine Vision davon. Also es braucht etwas, was an einem glaubt. Ne, wenn ich selber nicht mehr an mich glaube, brauche ich eine andere Person, die das tut. Das sage ich auch in der Therapie. Ich sage dann so, Sie müssen jetzt nicht an sich glauben. Ich glaube an Sie. Ich weiß, dass sie das schaffen werden. Das ist tatsächlich so. Oder das sagen die Personen dann auch so, ich mache das nur noch für mein Enkelkind oder so. Ja, klar, wenn das Enkelkind den Opa voll lieb hat oder die Oma in dem Moment. Ja, klar, dann ist das erstmal, die Kleine glaubt dann daran. Das ist doch in Ordnung, vollkommen. Und das ist ja schon Aufgabe der Therapie, hinzuschauen, wieso glaube ich nicht an mich? Und das führt schon automatisch in die Therapie. Da gibt es ein Konzept. Es gibt wirklich ein Konzept dafür und es gibt immer eine Lösung, warum das so ist.
Das würde ich auch unterschreiben, Kurt. Und wenn man da jetzt wahrscheinlich noch in die Tiefe gehen würde, wäre mega spannend. Da können wir wahrscheinlich noch 1000 Fallbeispiele und Folgen zu machen. Aber Kurt, eine ganz wichtige Frage, die ich jetzt hier noch gerne stellen möchte noch, die mir gerade vorhin kam, als du dein persönliches Beispiel aufgemacht hast. Was glaubst du, warum hattest du in dem Moment die Fähigkeit, so stark zu sein, nicht in Suizidgedanken abzurutschen?
Ne? Ah, kann ich dir sagen, ja.
Und warum haben es manche Menschen nicht?
Ja.
Glaubst du, das hat was mit der eigenen Resilienz zu tun oder mit dem, wie ich aufgestellt bin? Oder warum sind manche da einfach stabiler und manche nicht?
Ja, ich habe da eine persönliche Überzeugung von, und zwar, es geht um den Glauben, welchen Glauben ich habe. Und zwar, welchen Glauben habe ich von mir und von dem Leben, was ich hier habe. Ich habe von mir, also ich habe ein ganz, ganz tiefes Urvertrauen darin, dass das alles, was passiert mit mir und meinem Umfeld, einen Grund hat. Es gibt einen Grund dafür. Das wäre manchmal schwer, den anzunehmen, zu akzeptieren, aber es gibt einen Grund. Und ich habe auch die Überzeugung, dass ich nicht alles verstehe. Also ich kann nicht immer alles sofort verstehen. Das ist vielleicht auch nicht wichtig, notwendig oder so. Das ist vielleicht auch, das ist gut, dass ich es vielleicht in dem Moment nicht weiß. So ein bisschen wie ein Gesellschaftsspiel. Ja, dann weiß ich manchmal auch nicht, vielleicht dann, je nachdem, was das Spiel, was die Lösung ist, muss das erst erarbeiten oder so. Aber es ist eine Herausforderung. Ich habe die Möglichkeit, daran zu lernen, zu wachsen und zu reifen. Und das sehe ich auch. Ich sehe die Sachen nicht als ein Problem, was mich so drückt. Ne, auch wenn ich mich manchmal so fühle. Ich habe manchmal auch Tage, was ich hier erzähle, da würde ich sagen, boah, schon wieder mir, warum jetzt und was soll das? Und so. Klar, darf ich mich in dem Moment auch so fühlen. Aber auf einer tiefen Ebene weiß ich an der Stelle, das gibt einen Grund dafür. Das ist so wie, ich nehme wieder das plakative Beispiel, was ich immer mache, ne, wenn ich die über die Stufe stolper oder so, ja, kann ich mich tausendmal drüber ärgern und sagen, boah, warum, was soll das denn? Ne, oder ich lerne daraus, hey, Fuß höher heben, ja, und so. Ne? So, ja, und so ist es mit dem Leben, mit schön, allen Dingen. Und man lernt ja wirklich daraus. Und die Entwicklungsaufgaben, die zeigen uns das. Die Entwicklungsaufgaben hören nicht mit 18 auf, wenn wir volljährig sind. Die beginnen mit dem ersten Atemzug und enden mit dem letzten Atemzug. Und noch kurz die letzte Rückblick nochmal zu Tim Bergling, der Avicii, den ich ja, wie gesagt, sehr schätze, in dem, wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte, hätte ich natürlich gerne geholfen. So muss ich sagen, ne? Weil ich finde ihn A sympathisch und B, egal, ein ganz anderes Thema. Aber worauf ich hinaus will ist, der hätte das aus meiner Sicht nicht alleine geschafft. Ganz einfach deswegen, weil er zu sehr in eine Rolle gepresst worden ist, die heißt Avicii, im Sinne von du musst das machen, alle Produzenten ihn nur unterstützt haben und der einfach verunsichert war. Das mehr finde ich, hat man gesehen im Video, der war so verunsichert, ne, der hat schon mit sich selbst schon, ist der kreativ immer im Prozess so gewesen, aber der war verunsichert von außen und er kam aus dieser Rolle, aus dieser Identifikation nicht raus. Ich weiß nicht, was er sonst noch aus seiner Geschichte, Vergangenheit, Kindheit mitgebracht hat, das weiß ich nicht, aber ne, so ich, der kam da einfach nicht raus und das vielleicht auch nochmal die Hörer gerichtet, wenn man nicht rauskommt oder wenn man gefühlt alles auf eine Karte setzt, vielleicht den Lebenspartner oder die Zeit, nächstes Jahr wird alles gut oder wird es besser und dann kommt es doch nicht so. Macht das bitte nicht. Ne? Ihr habt es in der Kraft, ihr habt die Möglichkeit, das für euch zu lösen. Und wenn ihr das nicht wisst, wie es geht, dann holt euch die Hilfe. Also das möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz deutlich so sagen. Ne? Es gibt wirklich immer eine Möglichkeit, aber es hängt, jetzt bin ich auch wieder fair, davon ab, wen vertraue ich mich an. Wenn da ein Therapeut sitzt oder ein Coach oder was auch immer, so eine Pfeife, sage ich jetzt mal wirklich so, wie ich es meine, ne, die keine Ahnung hat oder Suizidalität oder sowas nur als eine Nummer sieht oder ja, mich nicht, also wo ich das Gefühl habe, der erkennt mich nicht in meinem Anliegen, in meinem Präsenz. Ich habe da keinen Kontakt, ich kann mich nicht richtig öffnen, ich komme nicht richtig dran. Dann steht auf und sucht euch einen anderen oder sprecht das an, das Thema. Ne, weil das braucht ihr. Ihr braucht das Gefühl, dass die Person euch sieht und nicht einfach nur als eine Nummer sieht. Oder als der nächste Klient, damit ich wieder Kohle kriege oder so. Ja, sondern der mich wirklich erkennt und dann begleiten kann. Ja.
Schöne Abschlussworte.
So funktioniert das ja auch im Leben.
Das stimmt.
Und Avicii hat übrigens ganz spannend, ne, die Familie, die haben eine Foundation gegründet. Eine Foundation, voll spannend, die Tim Bergling Foundation mit dem Ziel aufzuklären über psychische Erkrankungen, dass es Hilfe, Unterstützung auch braucht und dass es auch gesehen wird. Weil die Musikindustrie hat das immer so schön beiseite getan, so nach dem Motto, so, nee, da wollen wir nicht viel von wissen. Ja, so ist es in unserer Gesellschaft, der Druck, ne?
Das stimmt.
Also mit uns macht. Das ist auch der Grund tatsächlich. Ich bin davon überzeugt, dass wir, Suizid ist nichts anderes als, oder Suizidgedanken ist nichts anderes als, ich schaffe es nicht, aus meinen Gedanken, aus meiner Identität mit den Gedanken auszusteigen. Dann gebe ich eher noch mein Leben ab, als die Gedanken.
Ja.
Ne? Und das ist auch okay, aber holt euch bitte Hilfe. Ja, so. Und die Angehörigen übrigens noch, das wollte ich noch abschließend sagen, traut euch das ruhig. Sprecht das an. Wenn ihr unsicher seid, ihr könnt die betreffenden Personen ansprechen. Das wird auch gesagt. Nicht Angst haben damit, dass ihr irgendwas dann kaputt macht oder noch was ganz schlimm wird oder gerade dann die Person vielleicht nochmal was tut oder so. Nein, ihr könnt das ruhig ansprechen. Ihr seid nicht Therapeuten, bitte werdet auch nicht zu Therapeuten. Ihr seid die entsprechende Person zu der Person, die das hat. Ne? Aber sprecht das an. Und es ist allein, dass die Person merkt, ihr hört zu oder so, das ist schon entlastend. Ne? Aber ihr müsst immer gucken, halte ich das selber aus? Wenn ihr merkt, das ist zu viel für euch oder so, sagt das ruhig. Sagt das ruhig so nach dem Motto, ich bin betroffen, was du damit sagst. Oder ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist ja heftig. Ne? So nach dem Motto, so, es ist doch klar, du brauchst doch Hilfe. Und dann wendet euch an die Telefonseelsorge. Oder auch an andere, wie gesagt, örtliche Anlaufstellen. Ne? Nicht nur die Betroffenen, auch die Angehörigen nutzt das Setting. Gut, dass wir sowas haben.
Das stimmt. Ja, ja, spannendes Thema, wirklich. Also voll. Ich glaube, ne, da hätten wir jetzt noch Stunden drüber quatschen können.
Ja.
Vielleicht aber da an der Stelle auch wieder.
Letzter Hinweis für die Hörer von der Folge hier, ne, was sehr dicht zu dem Thema dazu gehört, die auch noch veröffentlicht werden, ist Täter-Opfer-Dynamiken und die Daseinsberechtigung. Weil wenn ich mir schon keine Daseinsberechtigung selber gebe, dann komme ich aus diesen Suizidgedanken, die werden immer wieder um mich herumgeistern. Wenn ich mir die Erlaubnis nicht gebe, hier zu sein, sind die immer wieder da. Na, also dazu machen wir aber auch nochmal eine extra Folge.
Ja, die gibt es nämlich noch nicht, das musst du noch erwähnen, Kurt.
Die Folgen, die gibt es noch nicht, genau, die kommen, die wird noch kommen.
Genau, die werden noch kommen, also dass man so sagt, vielleicht ist wie so eine Art Reihe dann ist, ne?
Also ja, wie so eine Reihe, genau. Also wenn die Hörer jetzt sagen, boah, das war jetzt gut oder hat mir nochmal Input gegeben, werden die Folgen Täter-Opfer-Dynamiken und Daseinsberechtigung die anderen
noch mehr,
die nächste, ja.
Noch mehr Aufschluss geben, ne?
Ja.
Spannend, spannend. Ich bin echt total begeistert gewesen jetzt, Kurt, von deinen Ausführungen. Hat mich ja auch nochmal in bestimmte Themen bei dir näher einsteigen lassen. Hm. Und schönes Thema auf jeden Fall. Also insofern, ja,
wichtig.
Das, ich glaube, genau, ja, ein wichtiges Thema und wie gesagt, auch ein Thema, über das man wahrscheinlich wirklich lang und breit reden kann.
Ja.
In diesem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, also wenn ihr irgendwie Fragen habt noch an Kurt, was das betrifft oder noch einen bestimmten Aspekt habt, auf den wir jetzt noch nicht genau eingegangen sind, dann lasst es uns gerne wissen. Und dann versuchen wir das natürlich in einer bestimmten Folge nochmal aufzunehmen. Und ja, ansonsten kommt gut alle in den Tag oder ins Bettchen, so wie wir jetzt, weil also ich bin schon ziemlich müde jetzt.
Ja.
Wir haben schon ein bisschen später, aber ja, war sehr schön mit dir, Bruderherz.
Ja, war auch sehr schön mit dir und die Betroffenen oder auch Angehörige, ne, ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Mut, dass ihr einen Weg findet, für euch zu sorgen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, es lohnt sich.
Und vielleicht können wir jetzt hier nochmal ganz kurz eine Werbung in eigener Sache machen. Also wenn euch, genau, weil wir uns im Grunde genommen, wie sagt man, eigenfinanzieren, ne?
Ach so.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann und ne, dann lasst uns doch einfach gerne einen netten Kommentar da oder bewertet uns bei iTunes, da kann man das machen.
Ah ja, stimmt, genau.
Ne, kann man uns ein paar Sternchen geben, das hilft uns auf jeden Fall schon ein bisschen und
oder berichtet weiter. Und gerne,
genau, empfehlt es weiter gerne, genau, wenn
uns weiter.
Wenn ihr sehr Lust gerne habt.
Ja.
Also auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt,
bis zur nächsten Folge, würde ich sagen.
Genau. So, hoffen wir, seid ihr wieder dabei.
Ja. Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.